Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen
Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Solier.
Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again! Timo does it for the second time! Magdeburg is his ground!
Hallo Richard, wir haben uns gerade schon kurz, wie nennt man das, vor der Aufnahme ein Vorgespräch geführt. Markus Lanz führt ja auch immer Vorgespräche mit seinen Gästen. Du hast gerade noch gesagt, es ist jetzt schon, hat sich schon alles ein bisschen gelegt nach den Olympischen Spielen, die ja nun auch schon 2 Wochen vorbei sind. Ja. Richard, wie ist denn das? Sag mal, du hast noch gar nicht, sag erst mal Hallo.
Also erstmal sage ich Hallo, Benedikt. Schön, dass wir hier nochmal die Zeit für die Olympia-Nachlese sozusagen gefunden haben. Ja, war eine, ich will mal so sagen, eine spannende Zeit sicher auch im Nachgang von Olympia, gar keine Frage.
Ja. Genau, ich habe schon gehört, dass du dann jetzt im Urlaub nur eine Lese von Oliven in Olivenhainen machst, wenn du dann im mediterranen Raum verweilst, ich stelle mir das richtig gut vor, wie du in so einer Finca, in so einem Häuschen und einem Pool und da ein bisschen gutes Essen, aber darüber brauchen wir jetzt nicht, lass uns über Olympia reden. Ich denke mir immer jetzt so, man arbeitet ja vor allem ihr im sportlichen Team, die Sportler, die Trainer, Sportdirektor, arbeiten ja so intensiv auf diese Veranstaltung hin, 1 Jahr, 2 Jahre, eigentlich schon ja mit dem ersten Tag nach den vorhergehenden Olympischen Spielen arbeitet man darauf hin und dann ist es so schnell vorbei. Wie ist es danach? Ist da erstmal so eine, es gibt ja so diesen Begriff der Olympiadepression, ist da erstmal so eine Leere oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, ein bisschen schon, weil du hast schon alles darauf ausgerichtet. Und du hoffst natürlich, dass die Dinge, die man sich überlegt hat, wie man in der Vorbereitung das Ganze gemacht hat, dass das dann alles greift. Egal jetzt unabhängig von dem Ergebnis, findet man diese Post-Olympia-Depression tatsächlich ein bisschen häufiger. Einfach aus dem Grund auch, weil man dann schon unabhängig von allen Ergebnissen, man immer in so ein kleines Loch fällt. Und dann einfach sagt, okay, man muss zwischendurch es schaffen, Spieler, Trainer, Sportdirektoren, alle, die dazugehört, ein Stückchen Abstand zu gewinnen, um einfach dann ja nicht klassischerweise den Akku vollzuladen, sondern einfach um sich insgesamt wieder neu zu orientieren, neu zu justieren, genau zu überlegen, okay, was hätte ich besser machen können? Ist immer einfach in der Rückschau alles natürlich zu bewerten, aber wichtig ist eben, ja, gute Schlüsse draus zu ziehen. Und das dauert einfach erstmal, und das weiß nicht, ob das die Leute, die so ein bisschen von außen drauf schauen, so nachvollziehen können, wenn du dir auf so ein Highlight vorbereitest und das Highlight ist vorbei, dann bist du erstmal einfach leer. Ja, und das dauert halt tatsächlich auch ein bisschen länger als nach einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, dass dann eben wieder, ich sag mal, dass du wirklich so richtig wieder dann losgaloppieren möchtest. Und ja, also 2 Wochen lang noch nicht ganz, aber ich habe jetzt ein paar Tage, nachdem wir jetzt, ich sag mal so, die formale Aufarbeitung mit Berichten und allem, was dazugehört, soweit eben angeleiert haben, dann geht's halt jetzt in den zweiten Teil, dass man jetzt nochmal richtig tief in ein paar Sachen geht. Aber da werden wir einfach auch noch Zeit brauchen. Also insofern, ich will sagen, ich bin so auf halber Strecke und freue mich, dass ich jetzt nochmal 12 Tage in den Urlaub fahre.
Ja, es ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, auch für jemanden, der kein Spitzensportler ist. Ich meine, auch ein Normalo wie ich hat in Prüfungssituationen gestanden oder ähnliche Dinge, die zumindest für einen selbst eine große Relevanz haben. Und wenn die dann geschafft sind, dann fällt man natürlich schon so ein bisschen in ein Loch. Und ja, wie gesagt, das geht ja auch gar nicht. Man kann ja nicht irgendwie seine komplette, ich sag mal so 20 Jahre dauernde Karriere immer am obersten Level auch mental sein. Da muss ich auch mal irgendwie ein bisschen raus. Aber trotzdem erstaunlich, die Bundesliga geht wieder los. Dima hat gestern gespielt, Timo hat schon gespielt. Patrick war schon in Lima. Also es geht irgendwie dann, jetzt kommen, ich glaube, drei drei Champions und ein Grand Smash, oder? Kommen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ja. Also so richtig viel Zeit zum Durchatmen bleibt trotzdem nicht. Und ja, man muss halt dann gucken, wie die Spieler das dann auch irgendwie Spielerinnen dann verpacken in den nächsten Wochen.
Ja, und nicht nur drei Champions und ein Smash. Wir haben natürlich auch eine Europameisterschaft vor der Brust, ja. Und ich glaube, was wichtig ist, wo man sich von lösen muss, dass jeder quasi die gleichen Pausen irgendwo hat und man dann gemeinsam in eine Vorbereitung startet. Das wäre natürlich ein Optimalfall, aber es geht ja dabei auch gleichermaßen um Spieler, um Trainer, um das, ich sag mal, ganze Personal rechts und links, um die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, all die müssen natürlich zwischendurch einfach auch ein Stück weit runterkommen. Und das wird, glaube ich, wenn man jetzt unser Programm anschaut, sehr, sehr individuell. Manche können das tatsächlich direkt nach Olympia. Die Spieler, die dann einfach ein paar Tage direkt runterfahren konnten. Ich für mich hatte entschieden, nach Olympia brauche ich erstmal ein paar Sachen, um ein paar Formalien aufzuarbeiten. Da sind dann alle möglichen Berichte, die man dann eben ausfüllen muss, Gespräche, die man natürlich dann auch führt. Und ich glaube, dass es auch jetzt in meinem persönlichen Fall richtig war, nicht direkt nach Olympia in Urlaub zu gehen, sondern jetzt nochmal 10-12 Tage, wo man einfach weiß, okay, das Drängendste ist erstmal abgearbeitet und jetzt geht es eben wirklich darum, in echten Analysen zu denken und Dinge auch aufzuarbeiten über die eigentlichen Formalien. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Bürokratismus hinter den Olympischen Spielen auch steckt. Aber die eigentliche Arbeit beginnt quasi erst, wenn man so will, ab September.
Genau, und an dieser Stelle muss ich dann auch sagen, dass ich schuld bin, dass wir diese dritte diese dritte Paris-Spezialfolge erst jetzt aufnehmen, weil ich bin, im Gegensatz zu dir, bin ich direkt am nächsten Tag in Urlaub gefahren. Es liegt ein bisschen dran, dass meine Frau Lehrerin ist und in Hessen jetzt schon wieder Schule ist, aber also an dir lag es nicht, dass wir jetzt mit 2 Wochen Verzögerung das machen, aber ich muss sagen, ich hatte auch zumindest eine kleine postolympische Depression, auch wenn ich nur zur Berichterstattung vor Ort war. Wir haben die erste Folge, die zweite Folge war nach den Individualwettbewerben, da waren wir schon ein bisschen gefrustet, aber voller Tatendrang und Hoffnung für die Mannschaftswettbewerbe. In der zweiten Woche ging es eigentlich im Wesentlichen nur noch um 2 Personen, kann man so ein bisschen sagen. Zumindest wenn man die Gazetten aufgeschlagen hat, nämlich um Timo Boll und um Annette Kaufmann. Du wirst es jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen abwischen und nicht nur über einzelne Personen sprechen wollen, gerade bei den Damen. Aber lass uns erstmal kurz über Timo sprechen. Es war der Dienstagabend gegen Schweden, Viertelfinale Mannschaft, wo wir dann auch verloren haben und Timo quasi seine internationale Karriere beendet hat. Es war irgendwie...
Ich dachte eben, dass du sagen wolltest Comeback, aber
ich habe mich ein bisschen dran gestört. Ich wollte sagen, sein Karriereende gefeiert hat und diese Formulierung wollte ich nicht über die Lippen bringen, denn ich muss sagen, es war irgendwie auch traurig irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich war da, ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen und war da schon ein bisschen niedergeschlagen, natürlich auch ob der Niederlage, aber wenn man das mal ausblendet, auch ob dieser, zumindest Endgültigkeit, Timo nie wieder außerhalb der TTBL zu sehen. Wie ging es dir da?
Du, das hat, glaube ich, mit allen unglaublich viel gemacht. Erstmal, du hast gesagt, wir waren bei Olympia angetreten, um eine Medaille zu gewinnen. Unser Ziel, vor allem natürlich auch im Mannschaftswettbewerb, was du natürlich nicht erreicht hast. Es gab unterm Strich dann eine deutliche Niederlage gegen Schweden. Und dann eben gleichzeitig auch noch dieser Farewell von dem größten Tischtennisspieler, den wir in Deutschland über die Jahrzehnte mit hervorgebracht haben, der eine sensationell lange Karriere hinter sich hat. Und man hat das ja auch, glaube ich, noch diese Bilder im Kopf. Auf der einen Seite natürlich war man traurig, weil man gegen Schweden schon sehr deutlich unterm Strich verloren hat. Auf der anderen Seite natürlich auch fast ergriffen, mit welchem Respekt eben Zuschauer, Spieler, gegnerische Mannschaften, Trainer Timo dort in diesem richtig tollen Rund, sag ich mal jetzt, ja, weil du musstest ja dann rund gehen, um rauszukommen, Timo dann verabschiedet hat. Ich glaube, da waren alle sehr nah am Wasser gebaut.
Das kann man so sagen. Und man muss ja auch sagen, dass ich glaube, man unterschätzt es so ein bisschen, wenn man von außen drauf schaut, wie viel, ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, aber ich sage mal so, die Generation bis zu meinem Alter, würde ich sagen, also Ende 30, die kann sich ja Tischtennis gar nicht vorstellen ohne Timo Boll. Und da geht es dann nicht mal irgendwie nur um die Persönlichkeit Timo Boll, sondern einfach, dass es Tischtennis ohne Timo Boll gefühlt nicht gibt, ja, und dass er dich die letzten 20, 25 Jahre immer begleitet hat und für viele natürlich auch ein großes Vorbild ist. Und dann da zu sehen, okay, jetzt ist das vorbei, das ist schon, ja, schon ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Mal abgesehen, dass es ja, wie gesagt, auch echt sportlich dann bei den Olympischen Spielen halt auch nicht irgendwie das Ende für ihn war, aber natürlich auch unterm Strich nicht das Ergebnis war, was der Deutsche Tischtennis Bund sich erwünscht hat. Was halt auch extrem war, das habe ich halt gemerkt, war auch dieses Medieninteresse. Also da hat man nochmal gemerkt, wie Timo, welche Bedeutung der hat, auch außerhalb des Tischtennis, im gesamten Sport. Also ich habe dann am nächsten Tag diese Medientour mit ihm gemacht, da zum ZDF, Eurosport, Deutsches Haus, RTL, Morgenmagazin, ARD, Hörfunk, Podcast, dieses und jenes, plus dann noch dieser Abschied im Deutschen Haus. Also da muss man schon sagen, da hat man auch nochmal gemerkt, welchen Respekt er genießt, auch außerhalb der Tischtennis-Welt.
Und ja, und nicht nur Respekt, ich möchte da nochmal raus, eine absolute Wertschätzung. Respekt ist ja immer eine Sache. Ja, aber diese absolute Wertschätzung, dass man sagt, Mensch, dieser Spieler Timo Boll hat Tischtennis geprägt wie wenig andere. Ich habe immer wieder, wenn ich gefragt werde, okay, was ist denn das, was Timo so einzigartig macht und man dann einfach so Revue passieren lässt, nicht nur meine Äußerungen, sondern die Äußerungen einfach seiner Weggefährten. Also er hat Tischtennis schon entwickelt, er hat Tischtennis immer wieder ein Stück weit neu erfunden. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und hat, auch wenn es nicht das, ich sag mal, das letzte Happy End gab, was wir uns natürlich alle gewünscht hätten, eine unglaublich lange und unglaublich erfolgreiche Karriere gehabt. Und man hat den Timo Boll dann in verschiedensten Facetten kennengelernt. Verschiedensten Facetten meine ich am Anfang, wo er unglaublich spritzig war und sein Spiel auf Rotation aufgebaut hat. Dann zwischendurch, wo er einfach das Spiel sehr gut gelesen hat, dann später eben, als er vielleicht ein Ticken langsamer war, wo er dann unheimlich viel, ich sage das immer, mit der Kraft der zwei Herzen, aber mit der Kraft des Gegners gespielt hat, also den Schwung unheimlich gut gelesen hat. Also das waren einfach immer wieder fast andere Spieler. Er hat sich da wirklich immer wieder neu erfunden. Und ja, auch wenn, wie gesagt, das kein optimales Happy End war, ist es ein Spieler, dem man mit größter Wertschätzung und unglaublicher Dankbarkeit einfach begegnen muss.
Ja, merken wir auch dann, wenn man mit ihm unterwegs ist, von wie vielen Menschen er dann natürlich auch angesprochen wird, nach Fotos, Autogramm gefragt wird und jeder hat gefühlt dann irgendwie eine Geschichte zu erzählen, wann er ihn mal wo getroffen hat und ja, mit gegen wen und wem er mal gespielt hat und was weiß ich was. Also ja, man merkt einfach, dass er halt auch über die Jahre, er hat dann ja jetzt dann immer so bescheiden gesagt, er hätte ja nur immer versucht, ein anständiger Kerl zu sein und fair zu spielen, dass das so honoriert wird. Das ist natürlich dann auch nur ein bisschen die halbe Wahrheit, weil er halt auch einfach jedem, egal ob es jetzt ein Zuschauer war, ein Mitarbeiter, ein Tischtennisspieler, halt immer mit dem nötigen Respekt und Wertschätzung begegnet. Und das kriegt man halt dann auch zurück auf so einer großen Bühne. Und es ist ja noch nicht ganz vorbei, er spielt ja noch ein Jahr TTPL, von daher war es zumindest nur ein halber Abschied, aber trotzdem irgendwie an dem Abend hat sich's irgendwie, und dann auch am nächsten Tag, wo er dann auch noch seine Abmeldung da von WTT unterschrieben hat, da hat sich schon ein bisschen so angefühlt, dass, oh Mann, jetzt, wie soll das jetzt weitergehen, Tischtennis in Deutschland ohne Timo Boll. Aber wir gucken nochmal auf das Schwedenspiel, würde ich kurz sagen.
Wisst ihr, ja, genau, einfach nochmal so eine kleine Anekdote, also auch du als er auch dann... Ja, auch eine kleine langt einfach das Wang Chuqin, für den ist Timo auch ja ein Stück weit ein Vorbild, kennen sich ja auch schon ein paar Tage, und ich glaube, für Wang Chuqin war es nochmal wichtig, mit ihm einmal trainiert zu haben, Und das haben sie dann tatsächlich auch, als er das letzte Mal in China gewesen ist, gemeinsam geschafft. Und Wang Chuqin hat das dann ein Stück weit auch gefeiert, dass er nochmal mit Timo eben trainieren durfte. Also ist schon nochmal was, ja, was ganz Spezielles, denke ich.
Genau. Und endlich kann Liu Guoyang ruhig schlafen. Da muss ich jetzt keine Sorgen mehr machen. irgendwann hat er es doch mal in einem Interview gesagt, oder solange Timo Boll noch Tischtennis spielt, kann er nicht ruhig schlafen. Insofern, genau, schöne so. Grüße.
Erste Mal dachte er ruhig geschlafen, aber ja, zumindest bei den Olympischen Spielen, das ein oder andere wird ihm auch Kopfzerbrechen gemacht haben, auch wenn es leider nicht mit einem deutschen Spieler direkt zusammenhing.
Das stimmt. Lass uns kurz noch, ich denke, es wurde schon viel darüber gesagt, auch in der Aufarbeitung danach in den Medien, auch in unseren. Lass uns noch mal kurz über Schweden sprechen. Wieso hat es nicht gereicht an dem Abend? Tja. Kann man das?
Also bestimmen? Das Wieso ist immer so ein bisschen schwer. Du hast natürlich einfach das Momentum, wie sagt man das so schön, in ein paar Situationen, die wir uns vorher überlegt hatten, nicht genutzt. Ja, wir haben gegen ein sehr dominantes Doppel verloren. Die haben das besser gemacht als wir, muss man sagen. Timo und Dang haben dort ja klar verloren. Wir haben dann ein bisschen drauf gehofft, dass Dimitri die Chance nutzt gegen Truls. Das hatten wir im Vorfeld, auch wenn Dimitri ein paar Mal gegen ihn verloren hatte, hatten wir gesagt, okay, das ist jetzt trotzdem etwas, wo wir Truls angreifen wollen. Trotz seines super Ergebnisses mit der Silbermedaille haben wir da die Chance gesehen. Das ist vielleicht der Knackpunkt. Dimitri hat ein gutes Spiel gemacht, phasenweise sogar ein sehr gutes Spiel. Und dann hat aber am Ende es da auch nicht gelangt. Wir brauchten natürlich, das haben wir uns vorher gesagt, aus diesen ersten zwei Spielen brauchen wir eins, um eben wirklich zu sagen, jawohl, Schweden können wir gut knacken. Wir wissen einfach, was hinten raus kommt. Wir hatten Timo gegen Kallberg als ein offenes Spiel angesehen. Aber eben wir haben auch gewusst oder wir haben uns so von der Herangehensweise sowohl Dimitri gegen Karlsson, das wäre eine mögliche 2-2-Partie, als auch Dang gegen Truls haben wir nicht chancenlos gesehen und haben halt gesagt, okay, wir gehen mit dieser Aufstellung rein. Am Ende haben unsere Überlegungen da nicht gegriffen. Wir müssen einfach so ehrlich sagen, dass Schweden immer in den entscheidenden Augenblicken, ich spiele jetzt vor allem bei Dimitri, und das war jetzt nicht der entscheidende Augenblick, aber Dimitri hat bei 6-2, war ja wirklich auf der Siegerstraße. Das Spiel, auch wenn Dimitri ein sehr gutes Spiel gemacht hat, hat uns da echt wehgetan. Ja, hat einfach Truls Moregard da nochmal so ein, zwei Sachen aus diesem Gefühl der Silbermedaille wahrscheinlich heraus auch im richtigen Augenblick das Richtige gespielt. Ja, und so bleibt am Ende dann 0-3. Anton Kallberg, der da im Laufe des Turniers sich da richtig auch in so einen kleinen Rausch gespielt hat, hat gegen Timo auch wirklich sehr, sehr gut gespielt, unheimlich schnell gewesen, hat dann später ja auch Schweden im Spiel gegen die Japaner reingebracht, gegen Harimoto. Also es ist so, wir waren unterm Strich, wenn da 0-3 steht, waren wir nicht gut genug, Schweden war besser. Und jetzt gilt es eben nach vorne zu gucken, ein paar Sachen, und da werden wir in aller Ruhe, dass die nächsten 2-3 Monate einfach im Trainerteam mit den Spielern gemeinsam besprechen, okay, wo müssen wir den Finger drauflegen, was müssen wir vielleicht an Kleinigkeiten verändern, denn, das muss man auch so deutlich sagen, Frankreich, Schweden, Japan, China, die waren bei den Olympischen Spielen besser als wir. Ich glaube, dass wir vom Team her die Nationen, auch Japan, auch Frankreich, angreifen können. Aber wir sind jetzt erstmal in der Position des Jägers. Ist eine neue Position, macht vielleicht manche Dinge ein bisschen einfacher, aber ist natürlich auch eine Erkenntnis, wo wir sagen, jawohl, der erste Herausforderer Chinas sind wir im Augenblick nicht.
Gibt es denn, um gleich zu der Frage zu kommen, so zwei Wochen nach Olympia schon irgendwelche Punkte, weil es macht ja keinen Sinn, immer zu sagen, was hätten wir irgendwie anders machen können oder sollen, sondern eher die Punkte nach vorne zu gucken, welche Lehren ziehen wir daraus, was konkret gehen wir vielleicht anders an? Habt ihr da schon irgendwie Ansatzpunkte?
Haben wir ein paar Ansatzpunkte, aber wie wir das beim DTDB natürlich machen, bleibt das schön intern. Sonst können wir natürlich auch direkt das Ganze an Frankreich, Schweden, Japan schicken, was auf jeden Fall zu...
Die hören den Podcast nicht, Richard.
Ja, ja, aber nein, tatsächlich, also wir gehören nicht zu den Verbänden, die so eine Diskussion nach außen führen. Das machen wir auch bewusst nicht. Ich glaube, es ist wichtig und das können wir tatsächlich so mal als einen Ansatzpunkt nach außen bringen. Es ist gar keine Frage, dass wir über eine Wettkampfplanung sprechen müssen, über eine Positionierung von Mixed, von Doppeln, alles, was dazugehört, all diese Schwierigkeiten, die wir dann im Vorfeld hatten, da müssen wir den Finger drauflegen. Es wird ein paar spielerische Dinge geben, die wir nicht so gut gemacht haben. Ja, und dann bleibt es natürlich auch, wir sind eine etwas ältere Mannschaft. Das muss man auch einfach so ehrlich sagen. Schweden, Frankreich, Japan hat eine deutlich jüngere Mannschaft. Ja, und da haben wir jetzt ziemlich viele Aufgaben zu erledigen. Aber wie gesagt, wir glauben, dass in dieser Mannschaft oder wir sind überzeugt, dass in dieser Mannschaft eben noch Kraft und Energie und gute Ergebnisse steckt. Und wir haben natürlich auch überlegt, okay, was können wir genau machen? Aber da sind wir im Trainerteam jetzt dran. Wir haben unheimlich viele tolle Erfolge gemeinsam gefeiert und wir sind im Trainerteam einfach auch, ja, ich sag mal, noch mehr motiviert nach einem 2024er Jahr, das für uns nicht befriedigend verlief, muss man einfach auch so ehrlich sagen, im Herrenbereich, dass wir da eben sagen, okay, daraus schöpfen wir jetzt noch mehr Motivation, um eben zu sagen, okay, hier müssen wir den Finger drauflegen, aber nochmal, das machen wir intern.
So, und Jung ist und Energie hat auf jeden Fall Annett Kaufmann, um nochmal zu unseren Damen zu kommen. Also ich wurde jetzt dann auch, du wahrscheinlich auch, gerade Annett Kaufmann, die ist ja auch dann sehr populär geworden, sehr schnell. Ich habe gesehen, die hat dann auch ihre Instagram-Follower mal verfünffacht und wurde natürlich von den Medien groß gefeiert. Und deswegen wurde man natürlich auch oft angesprochen, ja, Annett Kaufmann, wie kann denn das sein, dass die da jetzt nur in der Mannschaft und nur weil Verletzungen und so weiter und so fort. Wir hat auch gesagt, okay, die Annette, die hatte irgendwie seit der WM kein internationales Turnier mehr gespielt, hat wenig trainiert, hat Abi gemacht. Wir wissen, was sie kann, was sie für ein Potenzial hat, wie gut sie schon ist, aber dass sie dann so eine Nummer da abzieht, das hätte selbst der Sportdirektor wahrscheinlich nicht erwartet.
Also, sagen wir mal so, die Wahrheit liegt natürlich wie immer so ein Stück weit dazwischen. Sie hat im Vorfeld gegen eine Spielerin wie Chen Yiqing gewonnen. Das war im Februar, März bei einem WTT-Turnier. Das heißt also, natürlich hat man über das Potenzial gewusst und konnte das Potenzial auch einschätzen. Was aber einfach auch Fakt war, ist, dass mit dem Abitur, mit einer Reduzierung des Trainings, man natürlich einfach gucken müsste, okay, wo steht man? Und für uns ist einfach dieser Aufbau wichtig, dass ich jetzt sage, okay, wir haben eine Spielerin, die die nächsten 4, 8, 12 Jahre eine unglaublich wichtige Rolle für den DTDB spielen wird. Und das gilt es behutsam aufzubauen. Es ist populär, einfach zu sagen, wir nehmen eine ganz junge Spielerin herein und schauen, was passiert. Und es ist auch populär, vorher zu sagen, wir haben es immer gewusst. Es ist ein bisschen weniger populär zu sagen, okay, wir machen einen behutsamen Aufbau. Und jetzt ist es einfach so, dass wir eben gesehen haben, alles klar, nach diesen diversen Verletzungen hat Annette wirklich wie ein Wirbelsturm das Ganze aufgemischt. Und das ist auch gut so. Und das ist natürlich klasse so. Und das freut mich für Annette, das freut mich für Tamara Borosch, das freut mich für den DTDB. Trotzdem muss man einfach sagen, auch so ein Spiel wie gegen Miwa Harimoto, das war natürlich einfach eine echte Sahnescheibe, die sie da geliefert hat. Wir hatten vorher gehofft, dass sie gegen Spielerinnen vom Level Lili Zhang oder Amy Wang oder vielleicht auch Monika Batra dass sie dort eben gut spielt, dass das natürlich am Ende so, ich will es mal so ausdrücken, klare Siege waren. Das ist natürlich einfach auch so ein bisschen diesem positiven Momentum geschuldet. Und das hat Annette super gut gemacht. Und wir können nur sagen, das hat sie ein Ausrufezeichen gesetzt.
Eine Sahnescheibe, das muss ich mir auch merken. Das nehme ich meinen Sprachgebrauch mit auf. Ja, und mit der Behutsamkeit ist es jetzt aber dann trotzdem ein bisschen vorbei. Also das ist jetzt schwierig, weil sie hat sich gefühlt oder wahrscheinlich nicht nur gefühlt, automatisch in Paris durch ihre Leistung und ein bisschen durch ihr Auftreten, muss man sagen, so ein bisschen auch direkt zur Führungsspielerin gemacht, obwohl sie gerade erst 18 geworden ist. Ich weiß, du trittst da gerne auf die Bremse, das ist schon klar, aber sie ist in vielerlei Hinsicht schon sehr weit, finde ich, für ihr Alter und sie wird natürlich von außen auch als solche jetzt gesehen. Wie bewertet ihr das?
Also erstmal ist es so, dass das Leistungsmaximum, deswegen hatte ich mal diesen kleinen Schwenk zu Jenny Ching gemacht, die ja auch eine, ich sag mal, Top 10, Top 12 Spielerin ist, die Nummer 1 der Taiwanesin. Und dass sie eben dieses absolute Maximum hat, haben wir gewusst. Und dass sie vor allem auch in der Lage ist, ich sag mal, einen kühlen Kopf zu bewahren, hat sie ja auch immer wieder bei den für sie wichtigen, ich sag mal, Nachwuchsturnieren, Jugendweltmeisterschaften gezeigt, wo man einfach eine etwas höhere Erwartungshaltung natürlich an Annette Kaufmann legt, wenn sie eine Jugendweltmeisterschaft spielt. Da ist das Ziel für sie nicht letzte 16 zu sein, sondern um die Medaille zu spielen. Das hat sie geschafft und das hat sie gewonnen. Bleibt trotzdem, dass eben eine Trainingsphase doch ganz wichtig ist. Und Annette wusste auch nicht so hundertprozentig, wo sie insgesamt steht. Und man muss, und auch das bringen wir nicht jetzt nach außen, die Planung, die Absprachen zwischen Annette und Tamara Borosch, die sind da wirklich sehr, sehr eng. Und ich glaube, dass am Ende es so ist, dass Annette gewusst hat im Vorfeld, okay, ich muss bereit sein. Dann gab es diese, ich sag mal, Verletzungssystematiken und dann war sie bereit. Und ich glaube auch, um einfach auch das nochmal so ein Stück weit abzuräumen, dass für uns als DTDB dieser vierte Platz ein sehr gutes Ergebnis ist und dass dieser Fokus von Annette auf die Mannschaft, dass der, glaube ich, auch nochmal ein Stück weit geholfen hat. Wir haben ein paar andere Spielerinnen gesehen, die eben ja vielleicht ihren ersten Olympischen Spieler gehabt haben, die sowohl Einzel als auch Mannschaft gespielt haben. Und da ist das vielleicht nicht so optimal gewesen. Auch das ist populär, jung und dann direkt alles spielen. Ich glaube tatsächlich, dass so wie es jetzt gelaufen ist, dass sie den Fokus auf die Mannschaft hat, dass das es ihr ermöglicht hat, vielleicht diese 103% am Ende zu bringen. Und ja, da richtig aufzuräumen und müssen sagen, Annette hat ganz tolle Olympische Spiele gespielt.
So, und auch das gesamte Damenteam, das möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Wir hatten bei der zweiten Folge noch die Hoffnung, dass Nina wieder ja spielfähig sein wird. Das war sie dann, glaube ich, bei weitem nicht oder war sie einfach nicht. Dadurch dann Yuan Wan auch ins Team gerückt, die mit Nana ein richtig, richtig gutes Doppel gespielt hat, die auch ja die Grundsteine gelegt haben für den Einzug ins Halbfinale, muss man klipp und klar sagen, die ein unglaubliches Doppel gespielt haben gegen die Vize-Weltmeisterinnen von 2023 im Spiel um Platz 3 gegen Südkorea und da, wie gesagt, eigentlich erst den Weg geebnet haben, dass dann Annette Kaufmann die Dinger auch zumachen kann. Man hat, glaube ich, auch gesehen nach dem Viertelfinale, wie groß dann auch der Ballast war, der wahrscheinlich auch von dir, aber auch von Tamara Borosch, vom gesamten Team gefallen ist, hier wirklich nochmal was zu reißen. Und am Ende war es eigentlich nicht schade, aber es waren schon auch Chancen da in dem Bronzematch. Also wenn das Doppel, ich glaube 7-4 war es im fünften Satz. Klar, das zweite Spiel von Annette, das war dann ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, ich hätte gern nochmal Shin Yo-bin gegen Annette Kaufmann gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man weiß nicht, wie das gelaufen wäre.
Du hast ja am Anfang gesagt, lass uns mal über Annette sprechen. Du kennst mich ja, ich werde natürlich auch auf Nana und auf Yuan nochmal zu sprechen gekommen. Nana mit ganz schwierigen Situationen, die eben immer auch noch, ich sag mal, so ist, dass sie ja irgendwo ein Stück eingeschränkt war, aber hat das im Doppel, finde ich, sehr, sehr gut gesteuert, zusammen mit Yuan, die am Ende auch ein Stück weit, ich will es mal so sagen, das Herz in die Hand genommen hat. Ich finde das immer ganz nett, wenn sie dann so ein bisschen aus ihrer Komfortzone kommt, ist ja eine Spielerin, die oft sehr, sehr sicher agiert und dann aber, wenn sie selbst so dann auch in der Vorbereitung sagt, okay, jetzt ich muss mich trauen, ein bisschen mehr zu beschleunigen, ein bisschen mehr Qualität in die einzelnen Bälle zu geben. Und das hat sie tatsächlich gemacht. Da ist auch Nana eine ganz wichtige Partnerin gewesen, auch wenn sie im Einzel natürlich nicht so gut gespielt hat, wie sie das sich selbst erhofft hat. Aber insgesamt hat dieses Damenteam echt Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass Nina schnell wieder fit wird. Die ist in der Reha. War natürlich auch so, dass Nina, wir hatten ja schon über das Einzel gesprochen, eigentlich im Einzel einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, ohne die Rückenverletzung hätte das Ding genommen gegen die Nordkoreanerin. Aber so ist es. Auch das sind Dinge, über die wir, ohne jetzt zu tief gehen zu wollen, sprechen müssen. Verletzungen, ich sag mal, Rehabilitation beziehungsweise alles, was damit zusammenhängt, an was lagen am Ende diese Verletzungen. Auch da gibt es eben ein paar Ansätze, über die wir sprechen. Aber unterm Strich muss ich sagen, Damenmannschaft, Hut ab. Da haben die Mädels angeführt von Tamara Borosch. Und man darf das ja, glaube ich, auch so ein bisschen erwähnen. Wir hatten uns insgesamt auch gedacht, die Japanerinnen, die Chinesinnen, die Südkoreanerinnen, Damen und Herren gleiche, die haben so viele Trainingspartner und Sparringspartner. Wir haben diesmal einen Benno Oehme dabei gehabt. Wir haben einen Chao Yong, der für Damen und Herren gleichermaßen eben unterstützt hat. Also die haben da alle ihr kleines Mosaiksteinchen dazu beigetragen. Der vierte Platz ist wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Vor allem das Spiel gegen Indien. Das fand ich ganz, ganz stark, weil da hatte man so ein bisschen gehofft, aber es war natürlich schon so, dass Indien, nachdem gegen Rumänien gewonnen wurde, war das schon aus indischer Sicht ein Ausrufezeichen. Und wir saßen dann, ich glaube, du warst auch mit dabei in der Zuschauermenge und da waren sehr viele indische Spieler und Spielerinnen um uns herum und die wurden natürlich immer ruhiger und stiller. Und ich glaube, der Blick, den Monika Batra zwischendurch dem Coach Massimo Constantini zugeworfen hat, als die Rückhand parallel wieder einschlug von Annette Kaufmann, die sagt natürlich einiges. Aber, und dieser Schwenk sei mir erlaubt, ich glaube, dass Südkorea sehr, sehr genau sich vorbereitet hat. Was macht eine Annette Kaufmann? Wie spielt eine Annette Kaufmann? Und dann geht das natürlich auch schnell mal in eine andere Richtung. Das ist gleichzeitig der Auftrag, den jetzt Annette und das Trainerteam natürlich hat, genau ein paar von den, ich sag mal, Schwächen von Annette noch auszumerzen, ohne eben, dass man die Stärken verliert. Und sie hat natürlich ein paar ganz große Stärken, was Qualität, was Platzierung angeht. Aber der Gegner wird sich genau darauf auch einstellen.
Sehr gut, Richard. Ich glaube, wir haben einen guten Abschluss gefunden der Olympischen Spiele. Es war unterm Strich sehr holprig, nicht so erfolgreich, wie wir es uns gewünscht hatten. Es gab ein paar Lichtblicke.
Sei mir das nochmal erlaubt. Also wir sind da wirklich auch selbstkritisch, gehen mit uns allen natürlich ins Gericht dergestalt, dass wir sagen, okay, jeder muss fragen, okay, was können wir noch ein bisschen für die Zukunft besser machen? Wo können wir den Finger drauf legen? Aber entscheidend ist dabei, wir werden das intern machen. Entscheidend ist dabei, wir werden das in unserem Team machen, das für viele Erfolge eben zuständig war. Und wir werden da jetzt auch gemeinsam nach vorne gucken. Und ich glaube, wir haben ein super gutes Team am Start, was eben jetzt genau auch sich selbstkritisch allen Fragen stellt und die Dinge aufarbeitet.
Sehr gut. Richard, ich habe noch eine Zuschauerfrage, die würde ich aber auf unsere nächste Folge schieben. Da geht es darum, inwieweit China sich jetzt auf so Spieler wie Truls Moregard einstellt, ob es da jetzt auch neue Prototypen gibt, die ihren Spielstil kopieren und vielleicht grundsätzlich über, was sich da im internationalen Tischtennis tut. Ich habe das Gefühl, da ist auch Bewegung drin, auch in China. Das wäre, glaube ich, ein gutes Thema für die nächste Folge. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Komm mal ein bisschen runter. Bist schon ein bisschen entspannter als in Paris. Hier zischt die Cola Zero auch besser als in Paris. Das war ja eher ein, wie sagt man, Neuenglisch, ein Pain in the Ass, dass da immer so wenig Kohlensäure drin war.
Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache für alle Cola-Trinker dieser Welt. Achtet darauf, dass die Cola lange genug noch haltbar ist. Je näher sie dem Verfalldatum kommt, desto weniger Kohlensäure ist drin.
Desto weniger Zisch. In diesem Sinne, ich danke dir, schönen Urlaub und vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns alsbald wieder mit einer neuen Folge. Ciao, ciao.
Tschüss.